Unser Thema auch heute der Senfkornglaube. Der Senfkornglaube. Ihr alle wisst, dass die Bibel voll ist. Sie ist voll davon, dass wir als Kinder Gottes im rechten Glauben stehen sollen. Da kann man viele, viele Stellen aufschlagen. In der Einleitung haben wir es bereits durch die Worte des Apostels Petrus betrachtet, dass sich unser Glaube in dieser Welt bewähren muss. Auch wenn es uns manches Mal sogar in Traurigkeiten hineinführen sollte und in Anfechtungen, in Prüfungen, unser Glaube muss sich in dieser Welt bewähren. Denke täglich daran, dass dein und mein Glaube in dieser Welt erprobt und bewährt werden muss. Wenn er allen Widerständen zum Trotz standhält, wird es bei Gott reiche Belohnung geben. Das sollten wir immer sehen. Lob, Preis und Ehre wird es zur Folge haben. Und ich möchte als erstens hier im ersten Punkt auf die Dringlichkeit des Glaubens zu sprechen kommen. Die Dringlichkeit des Glaubens. Und so könnten wir jetzt viele Stellen aufschlagen. Eine möchte ich noch hervorheben, und zwar Judas. Da gibt es noch ein Kapitel, das ist der Vers 20, wo Judas sagt, ihr aber Geliebte, erbauet euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Warum sagt Judas das? Weil uns der Glaube auch abhanden kommen kann. Und für die persönliche Erbauung seines Glaubens ist letztendlich jeder selbst zunächst verantwortlich und zuständig. Du bist verantwortlich, dass dein Glaube nicht abhanden kommt. Du selbst. Und wo findet es vordringlich statt? Zuerst zu Hause, im Kämmerlein, in der stillen Zeit, im Lesen des Wortes Gottes und auch vielleicht im innerlichen Singen von geistlichen Liedern und auch im Auswendiglernen von Gottes Wort und vom Festhalten an Gottes Wort. Doch nicht nur du persönlich bist daran beteiligt, sondern auch die Gemeinde. Deswegen gibt es auch die Gemeinde. Es gibt auch deswegen auch unter anderem den Gottesdienst und die Bibelstunden und was es sonst noch auch an Gemeinschaften und an Studien gibt. Auch die Gemeinde ist daran beteiligt, den Glauben, deinen Glauben beständig warm zu halten, ihn wieder zu entfachen, ihn aufzubauen. Und alle Glaubensgeschwister sind dazu aufgerufen, sich gegenseitig auch den Glauben zu stärken. Nicht einfach irgendeinen Schmarrn daherzureden, sondern überlegen, wie kann ich den Bruder oder die Schwester aufbauen, auch im Gespräch. Wie kann ich Gutes hervorheben? Oder wie kann ich ihm helfen, dass er weiterkommt? Wehe aber, und das sagt uns der Herr Jesus an dieser Stelle, wenn wir gegenseitig zum Ärgernis zusammenkommen. Der Herr Jesus sagt hier in Lukas 17, Vers 1 bis 4, er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen, wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser kleinen Ärgernis gebe. Habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages wieder dich sündigte und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und liebe Freunde, Geschwister, unserem Herrn Jesus ist es sehr, sehr ernst in diesen Worten, dass wir in der Gemeinde nicht gegenseitig zum Ärgernis zusammenkommen. Ihm ist es sogar so ernst, dass er sagt, es wäre für denjenigen besser, der Ärgernisse verbreitet, wenn ein Mühlstein an seinen Hals gehängt werden würde und er in die Tiefe des Meeres geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen, und da meint er diejenigen, das sind nicht die kleinen Kinder nur gemeint, sondern das sind diejenigen gemeint, die an ihn glauben. Alle Glaubensgeschwister. Natürlich spricht er hier auch von den Menschen, die Gott nicht kennen und den Gläubigen ein Ärgernis sind. Das heißt, dass sie diesen Kleinen, die an ihn glauben, quasi diese Einfältigen, diese Leute, die zum Glauben an ihn gekommen sind, dass ihnen Böses getan wird oder dass sie schlecht behandelt werden, vielleicht auch von außenstehenden Menschen, dass sie Verleumdung erfahren oder dass sie gar verfolgt oder getötet werden. Das sind Ärgernisse. Sie sind letztendlich unvermeidbar. Aber der Herr Jesus sagt, wehe von denjenigen, wo es ausgeht. Doch schließlich fängt es bereits damit an, vielleicht auch gerade bei den Außenstehenden jemanden abzuhalten, der jetzt zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, dem Herrn Jesus entsprechend nachzufolgen. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt und man möchte verhindern, möchte ihn davon abhalten, die Anweisungen Jesu zu befolgen, seinen Geboten und der Nachfolge nachzukommen. Oftmals kann das der eigene Ehepartner sein. Es können die eigenen Kinder sein. Es können auch die Eltern sein. Oder sonst irgendwelche Familienangehörige. Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Kann auch Onkel, Tante, Oma oder Opa sein. Wer es auch immer sein möge. Der Herr Jesus sagt, wehe denen. Wehe denen, die seine Kinder, die Kinder Gottes, von der Nachfolge, vom Glauben und vom Gehorsam abhalten wollen. Ich frage euch, wie oft wurden Kinder Gottes schon eingeschüchtert, als sie damit begonnen haben, Schritte zu tun im Glauben, vielleicht gerade eine freikirchliche Gemeinde aufgesucht haben, angefangen haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen, auch irgendwann bereit waren, sich taufen zu lassen. Manche wurden schon sofort mit Familienausschluss und mit dem Tode bedroht. Wenn du das tust, dann bist du nicht mehr mein Kind, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Doch der Herr Jesus sagt, für solche Menschen wäre es besser, es würde ihnen ein Mühlstein um den Hals gebunden werden. Und Mühlsteine sind sehr, sehr schwer. Das sind große Mahlsteine. Und er würde in die Tiefe des Meeres geworfen werden. Wohl wäre das noch besser, als sich später für Gott, vor Gott selbst, für solche Untaten verantworten zu müssen. So ernst ist es dem Herrn Jesus. Das ist wirklich eine sehr, sehr ernste Sache. Doch der Herr Jesus zeigt uns hier nicht nur die Seite der Ungläubigen auf, sondern er geht im gleichen Atemzug auf auch uns, auf die Gläubigen zu und sagt auch hier zu seinen Jüngern, habt Acht auf euch selbst, Vers 3. Wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal des Tages wieder dich sündigte und 7-mal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Der Jesus gibt uns hier ein ganz klares Profil vor. Und er sagt, habe Acht auf dich selbst. Habe zunächst Acht auf dich selbst. Schau nicht auf andere, sondern habe Acht auf dich selbst. Denn letztendlich ist keiner, auch von uns, völlig davon ausgenommen, sich daneben zu benehmen, nicht mal der Pastor, und sich an anderen womöglich zu versündigen. Gottes Wort sagt uns nicht umsonst, an anderer Stelle, wer da meint zu stehen, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Ja, mir kann sowas nicht passieren, ich bin immer in Ordnung. Ja, ja, vielleicht eine Zeit lang, aber wenn der Hochmut kommt, ist auch der Fall nicht weit. Wer da meint zu stehen, sehe wohl zu, dass er nicht falle. 1. Korinther 12, Vers 10. Jeder steht in Gefahr, sich mal daneben zu benehmen, nicht zu leben oder sich nicht so zu verhalten, letztendlich in Sünde zu leben und nicht das zu tun, was Gottes Wort sagt. Auch somit kann man als Bruder oder Schwester für andere ein Ärgernis sein. Doch liebe Freunde und Geschwister, wisst ihr, was in solch einem Fall die größte Hilfe ist? Die größte Hilfe ist es nicht, wenn man das verkehrte Verhalten oder die Sünde einfach ignoriert und sagt, ja, ist ja schon recht und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Sondern wenn man das sieht und wenn man das erkennt an einem Bruder oder einer Schwester und natürlich jetzt nicht auf seine eigenen Rechte pocht, das wäre auch ganz falsch, das wäre auch fleischliches, aber wenn man sich auf die Sache Gottes ausrichtet und auf seinen Willen, auf seine Gemeinde, wie wir uns verhalten sollen, dann ist es das einzig Richtige, diese Sache in Liebe anzusprechen und zu sagen, das ist verkehrt gelaufen, das muss anders werden. Dass man es dem Bruder oder der Schwester aufzeigt und ihn womöglich unter 4 Augen anspricht und ihn darin auch entsprechend zurechtweist. Und wenn er erkennt, dass er oder sie sich daneben benommen haben oder dass er oder sie gesündigt hat und es ihn oder sie reut, so muss auch Vergebung stattfinden. Liebe Geschwister, so sind die Anweisungen des Herrn Jesus und so sagt es uns sein Wort. Das ist Befolgen von Gottes Wort. Wenn wir handeln, wie es Gottes Wort sagt, so beweisen wir auch die Treue und den Gehorsam zur Bibel. Wir wollen gerne bibeltreu sein, oder? Dann müssen wir auch so handeln, wie es sein Wort sagt. Doch wenn dies der Bruder oder die Schwester reut, dass er sich daneben benommen hat oder gesündigt hat, so muss man ihm auch vergeben. Und liebe Freunde, Geschwister, auch Vergebung muss gelernt sein. Wenn vergeben, dann ist auch vergeben, dann muss es auch weg sein. Wie gerne holen wir immer wieder auch alte Dinge hervor. Oder wenn wieder was kommt, dass man dann das Alte wieder auf, dass dann das Alte wieder aufgewühlt wird. Der Jesus macht es nicht so. Auch Vergebung muss geübt sein, es muss gelernt sein. Und wir müssen aufs Kreuz schauen, wissen, wenn der Herr Jesus mir vergeben hat, dann sind die Sünden weg. Er wird sie nie wieder hervorholen, wenn sie unter seinem Blut sind. Und da müssen wir auch Nachahmer Jesus sein. Und auch Vergebung ist ein Handeln nach Gottes Wort. Der Jesus sagt, habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Ja, und wenn er sich später nochmals daneben benimmt, wenn er dann nochmals die gleiche verkehrte Sache tut, sich nochmals versündigt, was tun wir dann? Ist es dann vorbei mit unserer Vergebung oder mit unserer Geduld? Nein. Der Herr Jesus sagt in Vers 4, und wenn er siebenmal des Tages wieder dich sündigte und siebenmal zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Natürlich hoffen wir, dass Sünde und Fehlverhalten nicht absichtlich geschieht, dass man es dann quasi aus Bosheit tut. Das wäre natürlich sehr, sehr schlimm und es wäre eigentlich auch nicht vergebungswürdig. Wenn es aber unbeabsichtigt geschieht und es denjenigen dann reut und sagt, jetzt habe ich leider wieder den gleichen Fehler gemacht, ist leider wieder geschehen, so haben wir kein Recht, dieser Person nicht zu vergeben. Im Gegenteil, wir sind dazu verpflichtet. Und wenn es uns vielleicht auch noch so schmerzt und weh tut, wir sind dazu verpflichtet. Wenn es auch siebenmal am Tag geschieht, oder wenn es sogar siebenmal an sieben Tagen der Woche geschieht, dieses Fehlverhalten zu vergeben, wenn es ihn reut. Wenn es aber so oft geschieht, dann ist es natürlich auch für uns keine leichte Sache, immer wieder zu vergeben. Und es verlangt auch von denen, die vergeben sollen, ein hohes Maß an Selbstverleugnung. Man sagt, ja, jetzt, das kann man ab jetzt dann nicht mehr aushalten. Versteht's der eigentlich nie? Weiß der nie, auf was es ankommt? Kann der nie mal wirklich auch mal sich verändern? Oder sagst du vielleicht, wer kann das? Siebenmal am Tag vergeben. Oder sieben Tage, jeden Tag siebenmal vergeben. 49 Mal in der Woche. Dazu muss man ein Übermensch sein, oder? Dazu braucht es ein Übermaß an Vergebungsbereitschaft. Ja, es braucht ein Übermaß an Demut, es braucht ein Übermaß an Selbstverleugnung. Vielleicht sagt mancher, naja, da bin ich also völlig überfordert damit. Wer aber an dieser Stelle weiterkommen will, der sagt vielleicht, wenn das so sein soll, ach, dann brauche ich noch mehr Verbindung zu Gott, dann brauche ich ein höheres Maß an Glauben, einen besseren Draht zu Gott. Ja, da muss ich noch mehr wachsen, sonst kann ich das nicht machen. Da muss auch mein Glaube noch reichlich wachsen und vermehrt werden, sonst geht es nicht. Überleg mal, da macht jemand siebenmal am Tag dieselbe verkehrte Sache. Siebenmal hat er oder sie etwas vergessen, das vielleicht erledigt werden soll, und er tut es einfach nicht. Siebenmal hat er oder sie etwas versprochen und hat es doch nicht getan. Siebenmal baut er oder sie vielleicht auf gesellschaftlichem Deutsch gesagt den gleichen Mist. Jetzt soll ich ihm immer wieder vergeben. Doch er oder sie kommt jetzt auch immer wieder zu mir und sagt, hey, es tut mir leid. Ich wollte es nicht, aber es wieder passiert. Es reut mich. Und wenn das so ist, dann sind wir verpflichtet zu vergeben. Gott will es so. Und wer sind wir, dass wir uns gegen Gottes Willen auflehnen? Natürlich ist es auch überaus traurig, wenn manche Glaubensgeschwister sich vielleicht an anderen versündigen oder etwas versprechen oder es nicht tun, was sie versprochen haben. Oder wenn sie Fehler gemacht haben, sich an anderen versündigt haben und letztendlich auch zum Ärgernis geworden sind. Und vielleicht dann noch zu stolz sind, auch mal zu sagen, hey, es tut mir leid, ich wollte es nicht, ich bereue es, dass es so gelaufen ist, aber ich kann es nicht mehr ändern, kannst du mir bitte vergeben? Das sollte niemand von uns zu stolz sein, kein einziger. Viele möchten zwar Vergebung, ja, aber man ist letztendlich zu stolz, um seine Fehler zuzugeben, über den eigenen Schatten zu springen und letztendlich auch zu sagen, ja, es tut mir leid, ich wollte es nicht, kannst du mir vergeben? Vielleicht müssen wir an dieser Stelle immer wieder uns vor Augen halten, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. Und aber jemand meint, er hat es nicht nötig, um Vergebung zu bitten oder seine Fehler zuzugeben. Der widersteht letztendlich Gott ins Angesicht. Und er widersteht, Gott widersteht allem Stolz und aller Hochmut nach 1. Petrus 5, Vers 5 und auch andere Stellen. Mit Stolzen und Hochmütigen kann der Herr nichts anfangen. Wir können uns vorstellen, dass die Jünger und Apostel gerade infolge dieser besonderen Anweisungen jetzt an den Herrn Jesus herangetreten sind. Das war vielleicht auch ihnen innerlich aufgestoßen. Natürlich war es ihnen sicherlich ein Anliegen, die Gebote Jesu zu befolgen. Aber wie sollten sie das bewerkstelligen? Wohl waren sie der Überzeugung, wenn wir solche Dinge befolgen sollen, da muss bei uns noch mehr geschehen, da brauchen wir noch mehr von dir, oh Herr, wir brauchen noch mehr Glauben. Und so brachten die Jünger und die Apostel diese dringliche Bitte vor den Herrn Jesus, die wir hier in Vers 5 lesen. Und die Apostel sprachen zum Herrn und sagten, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben. Oh, würden wir vielleicht sagen, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Bitte, die man vor den Herrn bringen kann. Wenn man selber nicht weiß, wie man das jetzt bewerkstelligen soll oder sich vielleicht selber nicht in der Lage hält, vielleicht auch nicht gläubig genug hält, das zu überwinden, dann zum Herrn zu kommen und sagen, mehre uns den Glauben. Vielleicht würden auch wir sagen, ja, das ist ein sehr gutes Anliegen, ja, das ist ein geistliches Anliegen. So würden vielleicht auch wir mit den Jüngern übereinstimmen und sagen, ja, Herr, mehre uns bitte den Glauben. Wir sind völlig der Meinung, wie die Jünger auch. Jetzt ist diese Bitte beim Herrn. Und der Herr gibt Antwort. Was antwortet der Herr Jesus auf diese dringliche Bitte? Auf diese sehr gut gemeinte und auch geistliche Bitte. Wie antwortet hier der Herr Jesus? Sagt er, ja, ihr Lieben, ihr meine Nachfolger, es geschehe so, euer Glaube soll reichlich vermehrt werden, wie ihr mich darum gebeten habt. Sagt das der Herr Jesus? Nein, sagt das nicht. Wir lesen hier in Vers 6, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Vielleicht denkt jetzt manch einer, was ist das für eine merkwürdige Antwort, die der Herr Jesus hier gibt, was soll man denn damit anfangen? Glauben zu haben wie ein Senfkorn, wenn man mehr glauben möchte, wenn man Gottes Willen tun möchte und möchte Glaubensstärke, Vermehrung des Glaubens. Kommt es dem Herrn Jesus etwa nicht auf die Größe des Glaubens an? Wir denken an die phönizische Frau, die an den Herrn Jesus herangetreten ist und die dann noch zufrieden war, als der Jesus ihre Bitte zunächst abgelehnt hatte und sie dann sagt, ja, aber die Brosamen kann ich doch wenigstens bekommen, wenn ich auch nicht zum Hause Israel gehöre. Und der Herr Jesus sagte dann, oh Frau, dein Glaube ist groß. Tja, kommt es dem Herrn Jesus nicht auf die Größe des Glaubens an? Wohl zuerst nicht. Er zeigt uns hier nämlich nicht, dass es auf einen sonderlich großen Glauben ankommt, denn er vergleicht diesen Glauben oder unseren Glauben zunächst an dieser Stelle mit einem winzigen Senfkörnlein. Und da möchten wir auf den zweiten Punkt kommen. Das erste war die Dringlichkeit des Glaubens. Zweitens, der Glaube eines Senfkorns genügt. Der Glaube eines Senfkorns genügt. Wie kommt der Herr Jesus darauf, unseren Glauben ausgerechnet mit einem Senfkorn zu vergleichen? Ich habe leider nicht genug Zeit gehabt für die Vorbereitung, sonst hätte ich Senfkörner mal mitgebracht oder vielleicht auch mal Bilder gezeigt. Senfkörner sind schon sehr klein. Ich weiß nicht, ob sie kleiner sind als Pfefferkörner, aber wahrscheinlich noch kleiner. Und er sagt, wenn unser Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkörnlein, so wäre unser Glaube in der Lage, einen Maulbeerbaum, ja, der bei weitem größer ist als solch ein Gewächs, wie hier steht, da wäre unser Glaube in der Lage, einen Maulbeerbaum zu entwurzeln und ihn ins Meer zu versetzen. Und der Baum würde uns gehorchen. Oder wie der Herr Jesus in Matthäus 17, Vers 20 sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge sprechen, hebe dich von hier weg dorthin, und er würde sich hinwegheben und nichts würde unmöglich sein. Kann das sein? Also manche von uns, die haben schon ein Senfkorn gesehen, wie klein das ist. Es ist sehr, sehr klein. Ein Senfkorn ist, wenn ich es gerade richtig vernommen habe, nicht mal so groß wie ein Pfeffer. Ein Pfefferkorn, noch viel kleiner als eine Erbse zum Beispiel. Warum legt der Herr Jesus so viel Gewicht auf so ein Mini-Senfkorn? Was ist an einem Senfkorn so spektakulär, dass es der Herr Jesus als ein Bild für unseren Glauben hernimmt und dem letztendlich alles möglich ist? Warum verweist er auf ein Senfkorn für unseren Glauben, mit dem man sogar Bäume oder Berge versetzen kann? In Matthäus 13, Vers 32 bezeichnet der Herr Jesus das Senfkorn sogar als das kleinste von allen Samen. Vielleicht, das damals einfach auf die Felder oder auf die Gärten gekommen ist. Er sagt in Matthäus 13, Vers 32, dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als alle die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Auch wenn es sicherlich noch kleinere Samen gibt, so war es wohl damals eben der kleinste Samen, der im Garten oder in der Landwirtschaft ausgesät worden ist. Was will uns der Jesus jetzt mit diesem Senfkorn sagen? Er möchte uns sagen, wenn dein und mein Glaube auch nur die Größe eines Senfkorns hat, so ist es egal, wie schwach, wie klein oder wie unbegabt wir sind. Wie schwach, klein oder unbegabt du oder ich bist. Ob es uns womöglich an Stärke oder Intelligenz fehlen mag. Wenn wir in einfacher, beständiger Weise im Vertrauen an Gott festhalten, so werden wir früher oder später, bildlich gesprochen, Bäume oder auch Berge versetzen. Und wenn man sich mit dem Senfkorn etwas näher beschäftigt, so ist es bekannt, dass gerade das Senfkorn äußerst widerstandsfähig ist. Es ist etwas Beständiges. Das Senfkorn kann sich sehr lange auch in der Erde befinden, das habe ich nachgelesen, ohne dass es verfault, ohne dass es kaputt oder zerstört wird. Das Senfkorn kann laut Aussage von Auslegern sogar warten, bis es Wasser bekommt und der Boden so beschaffen ist, dass es dann endlich mal sprießen kann. Mit anderen Worten kann man sagen, es vergeht nicht, bis Gott die Umstände schenkt, die das Senfkorn ermöglicht, wachsen zu können. Wenn es aber wächst, dann wächst es allermeist so schnell, dass die Pflanze je nach Untergrund schon nach einem Jahr, wenn es dann nicht eine Staude ist, wenn es wirklich ein Baum werden soll, 2 Meter hoch sein kann. Das ist gewaltig. Nach einem Jahr schon 2 Meter. Und liebe Freunde und Geschwister, unsere natürlichen Stärken und Befähigungen, die können viel kleiner sein als bei anderen Geschwistern oder bei Mitmenschen um uns herum. Wenn wir aber den Glauben solch eines Senfkorns haben, so wird irgendwann etwas Großes daraus werden. Wenn aber dieses grundlegende, einfache, beständige Vertrauen zu Gott nicht vorhanden ist, wenn es vielleicht auch immer wieder unterbrochen wird und keine Beständigkeit hat, was soll dann entstehen? kann dann wirklich etwas daraus hervorgehen? Und das ist die große Gefahr. Wenn unser Glaube nicht in dieser Beständigkeit ist, in dieser Kontinuität, nicht in dieser gleichmäßigen Ausgerichtetheit, dann kann nicht viel daraus entstehen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus an anderer Stelle, Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das sagt er damals zu denen, die noch nicht gläubig waren. Aber es gilt auch für uns heute, die wir gläubig sind. Wir müssen immer wieder dahin kommen, dass wir uns von Gott so abhängig machen, wie Kinder von ihren Eltern. Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder. Das heißt nicht, wie es manche schon missverstanden haben, dass wir kindisch sein sollen, dass wir mit Albereien und kindischen Dingen umgehen sollen. Nein. Aber wir sollen uns in diese kindliche Abhängigkeit von Gott stellen lassen. Und Glaube hat eben auch etwas mit kindlicher Einfältigkeit zu tun. Ein Kind erwartet ganz automatisch von seinen Eltern, dass es, wenn es um etwas bittet oder etwas braucht, dass es dann von den Eltern bekommt. Oder dass es die Eltern an die Hand nimmt und dass es da geborgen ist, dass es geführt und geleitet wird, dass die Eltern ihm nichts Schlechtes tun. Das ist der Normalfall. Und Glaube hat auch etwas mit einer gewissen Einfältigkeit zu tun. Wenn du dich nicht einfältig in Gottes Abhängigkeit begibst, so stimmt etwas nicht mit deinem Glaubensleben. Ja, die Ungläubigen, die mögen zu uns sagen, seid ihr aber einfältige Leute da in eurer Gemeinde, dass ihr euch so an Gott haltet und euch so einfältig auf Gottes Wort einlasst. Was habt ihr denn besonders davon? So lustig und so freundlich seht ihr jetzt gerade auch nicht aus. Seid so einfältig und richtet euer Leben nach Gott aus. Da sagen uns die Ungläubigen, da wissen wir schon etwas Besseres. Aber liebe Freunde, Geschwister, ich denke, an dieser Stelle möchten wir sehr, sehr gerne einfältig sein. Einfach und einfältig uns in Gottes Abhängigkeit stellen. Weil es uns Gott so zeigt, weil es Gott so haben will. Und weil er uns in dieser Abhängigkeit haben will. Das wird uns schon bereits bei den ersten Christen in Jerusalem gezeigt. Die erste Gemeinde, die dort entstanden ist, nachdem Petrus gepredigt hatte, da wird in Apostelgeschichte 2, Vers 46 gesagt, und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Einfältige Leute. Sie haben einfältig an Gott geglaubt und sind jetzt auch einfältig in die Gemeinschaft zusammengekommen und haben einfältig im Glauben miteinander Gott gedient und für Gott gelebt. Doch auch viele andere Bibelstellen zeigen uns, dass wir Gott auch mit einfältigem Herzen dienen sollen. Jetzt kommen wir wieder zum Senfkorn. Auch das Senfkorn scheint sehr einfältig zu sein. Es vergeht nicht, bis Gott die Umstände schenkt, dass es wachsen kann. Für uns heißt dies unter anderem, dass der einfältige Glaube auch Kontinuität und auch Geduld braucht, einfach dran zu bleiben. Der biblische Glaube beinhaltet auch eine treue Vertrauensbeziehung zu Gott. Nicht abzublocken, wenn uns mal was nicht passt. Und in dieser Beziehung lernt man, in Übereinstimmung von Gottes Willen auch zu bitten. Das bedeutet wiederum ein Suchen nach Gottes Willen im Gebet und auch im persönlichen Leben. Hat man erkannt, was der Wille Gottes ist, so kann man an seinem Willen festhalten und, wie es der Herr Jesus sagt, auch letztendlich im Glauben Berge versetzen. Was meint der Herr Jesus hier für Berge? Ich denke, niemand dass von uns in der Lage ist, die Zugspitze zu versetzen oder andere Berge. Da muss man wirklich davon ausgehen, dass es der Herr Jesus bildlich gemeint hat. Aber was türmen sich in deinem Leben nicht immer wieder auch für Berge auf? Für scheinbar unüberwindbare Hürden, wo man denkt, das schaffe ich nicht. Da bin ich zu schwach, das kann ich einfach nicht. Vielleicht auch ist es manchem sogar heute so gegangen, als er dachte, soll ich in die Gemeinde, soll ich nicht in die Gemeinde? Ach, ist mir so schwer ums Herz und ich möchte einfach mal ausruhen. Es ist mir ein Berg, auch in die Gemeinde zu gehen. Oder Mittwochabends. Oder man steht vor sonstigen schwierigen Aufgaben. Wie soll man die Woche wiederum prägen? Der Alltag, der Beruf, all die Aufgaben, die da sind, Familie und so weiter. Dies und jenes muss getan werden. Wie schnell stehen wir vor unüberwindbaren Bergen? Wir wissen nicht, wie dies oder jenes sein soll und kommen wird. Oder wenn wir etwas für Gott tun sollen. Und jetzt habe ich schon so lange für diese oder jene Person gebetet, da tut sich nichts. Das ist für mich ein Gebirgsmassiv, da komme ich nicht klar damit. Und da stellen sich schnell Zweifel ein. Wo man dann sagt, der Zweifel sagt, ach, lass es doch lieber, warum kämpfst du dich darum, warum quälst du dich darum, warum willst du da festhalten, warum verwendest du dich deine Kraft und Zeit hier im Gebet auch für andere, du siehst doch keine Veränderung, du kannst deine Zeit mit anderen Dingen verbringen. Aber wisst ihr, das Wort Gottes, das fordert uns immer wieder auf zum Ausharren, zum Festhalten, zum Dranbleiben. Und Gott möchte deinen und meinen Glauben belohnen, wenn er Kontinuität hat, wenn du dranbleibst und wenn wir eben nicht zweifeln. Wir haben ja erst Jakobus durchgenommen. Jakobus sagt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Und da machen wir vielleicht manches Mal so krampfartige Klimmzüge und meinen, oh, ich muss festhalten am Glauben, am Glauben, am Glauben. Dabei sagt der Jesus, du brauchst dich nicht verkrampfen. Das reicht, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, wenn du dranbleibst und mir vertraust. Verkrampf dich nicht dabei. Es hängt nämlich letztendlich nicht von dir ab. Aber hab du Acht auf deinen Glauben, dass du an mir bleibst. Und ich werde dafür sorgen, dass etwas geschieht. Lass also keine Zweifel zu. Denn der minimale Glauben schon, der hält einfach kontinuierlich am Herrn fest. Es braucht keinen großen Glauben, sondern es braucht den Glauben eines Senfkorns, sagt der Herr Jesus, aus dem Gott letztendlich etwas machen kann. Du brauchst doch nichts draus machen. Gott möchte etwas aus deinem Senfkorn machen. Der bekannte China-Missionar Hudson Taylor, der hat es auch nicht leicht gehabt in China. Der hat ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals viel Frucht gesehen hat in seiner Arbeit dort. Später ist viel Frucht entstanden, aber die ersten Jahre, die waren furchtbar schwierig für ihn. Und er hat eines Tages mal diese Aussage hervorgebracht, es braucht keinen großen Glauben. Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, der hat irgendwelche komischen Dinge erfunden. Ich war auch dafür, dass man einen großen Glauben braucht. Aber er ist zur Erkenntnis gekommen, es braucht keinen großen Glauben, sondern es braucht den Glauben an einen großen Gott. Und liebe Geschwister, wenn man über diese Aussage mal nachdenkt, muss man sagen, das ist genau das, was der Herr Jesus hier sagt in Lukas 17. Es braucht keinen großen Glauben, aber es braucht den Glauben an einen großen Gott. Glaubst du an einen großen Gott? Auch nur senfkornmäßig? Ist dieser feste Bestandteil da? Dieses unerschütterliche Senfkorn? Dieses unzerstörbare Senfkorn? Es braucht keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Halte also einfach an Gott fest. Und Gott kann dann etwas aus deinem minimalen Glauben an ihn machen. Ja, vielleicht werden deine Berge, deine Schwierigkeiten oder deine Probleme oder die Menschen, für die du gerade betest, jetzt nicht gleich bekehrt. Oder deine Berge werden nicht gerade jetzt zu deinem Zeitpunkt, wo du es meinst, versetzt. Und wo wir es gerade wünschen. Doch wenn du an Gott festhältst, wird die Stunde kommen, wo es geschieht. Euch geschehe nach eurem Glauben, sagte Jesus. In Markus Kapitel 9 wird uns gezeigt, dass der Herr Jesus gerade auf dem Berg der Verklärung war. Da war sein nahestehendes Trio dabei, Petrus, Jakobus und Johannes. Und jetzt kommt er mit diesen Jüngern vom Berg herunter. Und da sind unten die anderen Jünger. Und sie doktern da irgendwie herum und sie haben keinen Erfolg. Da ist ein Mann, der seinen Sohn vor die Jünger gebracht hat und sagte, ja, er hat einen bösen Geist, der ist besessen und er ist unbeherrscht, er schäumt ja aus dem Mund und er wurde auch hin und her gerissen und er wälzte sich sogar auf der Erde. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein, so eine Besessenheit. Und die Jünger, sie waren nicht in der Lage, diesen bösen Geist auszutreiben. Und Jesus aber fragte den Vater des Besessenen in Markus 9, Vers 21, wie lange geht es ihm schon so? Der Vater sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, also der böse Geist, um ihn umzubringen. Und dann sagt er zum Herrn Jesus, kannst du aber etwas, so erbarme dich uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und alsbald schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hatte also gar nicht den entsprechenden Glauben. Gehst du manchmal auch ins Gebet und sagst zu Gott, ja, du kannst dies oder jenes vielleicht tun, oder wenn du es tun kannst, dann bitte tu es. Ja, glaubst du nicht, dass Gott alles tun kann? Dass ihm durch deinen Glauben alles möglich ist? Alles ist möglich dem, der glaubt. Aber es braucht keinen großen Glauben. Es braucht den Glauben an einen großen Gott. Es reicht ein Senfkornglaube. Anschließend hatte der Herr Jesus diesen Geist ausgetrieben. Das hatte sogar seine Jünger verwundert. Und sie hatten ihn später gefragt, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus sprach zu ihnen, Markus 9, Vers 29, diese Art kann nur ausfahren durch Gebet und Fasten. An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir unseren Senfkornglauben zu Gott bringen und dass wir glauben, dass er zu entsprechender Zeit handelt. Und dass wir einfältig an ihm mit unseren Bitten festhalten, womöglich auch mit Fasten. Wenn wir von uns raus irgendetwas tun wollen, da wird nichts Gutes hervorkommen. Wir können auch nichts gegen den Teufel oder seine Dämonen ausrichten. Das kann nur der Herr Jesus tun, wenn wir uns mit unseren Senfkornglauben an ihn hängen. Dann kann er womöglich uns gebrauchen, auch mal dem Bösen Schaden zuzufügen oder ihn zu vertreiben. Wenn auch das Senfkorn oder später der Senfbaum oder auch die Senfstaude zunächst sehr klein ist, so ist diese Pflanze immer sehr, sehr robust und kann schnell auch andere Pflanzen in den Schatten stellen. Das ist etwas Erstaunliches. Denken wir auch hier in Matthäus 13, worin der Herr Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Matthäus 13, Vers 32, dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als alle Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Zunächst sieht alles so ganz klein und unbedeutend aus. Doch wenn sich dieses Senfkorn von Gott her entfaltet, wenn Gott hier Wachstum und Schübe gibt, wenn es wächst, dann kann es unvorstellbar groß werden. Der Herr Jesus möchte sagen, wenn du auch nur den Glauben eines Senfkorns hast, dann kann Gott Großes daraus machen. Möge es bei uns allen so sein. Ich möchte noch zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Erstens war die Dringlichkeit des Glaubens, das zweite war, der Glaube eines Senfkornes genügt. Und drittens, praktisches Handeln und Gottes Wirken. Oft haben wir, denke ich, wir alle sehr merkwürdige Vorstellungen von unserem Glauben. Viele denken, es braucht nur einen großen Glauben und ich muss nur mit Massivität zu Gott kommen und den Rest wird Gott schon machen. Es ist gut, wenn man an Gott festhält, aber letztendlich macht es nicht unser riesengroßer Glaube, sondern nur, ob wir an Gott festhalten oder nicht, ob wir es Gott zutrauen, dass er hier etwas tut. Ich meine, dass der Glaube wichtig ist, das sehen wir an allen Stellen der Bibel, und das haben wir auch jetzt wieder gesehen. Doch die Bibel zeigt uns auch an anderer Stelle, dass es nicht reicht, nur in einem passiven, also in einem untätigen Glauben zu verharren. Das mag einmal dran sein eine Zeit lang, aber dann muss man auch wieder übergehen, auch Taten zu tun, Schritte zu machen. Auch der Jakobusbrief zeigt uns, dass der Glaube ohne Tun eigentlich praktisch tot ist. Jakobus 2, Vers 20. Seid jetzt alle vertraut mit dem Jakobusbrief und dort heißt es, willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos ist? Ja, wollen wir das erkennen? Wollen wir das festhalten? Der Glaube ist ohne Werke fruchtlos. Jakobus 2, Vers 26, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Aus unserem Glauben müssen also auch Taten und Schritte folgen. Und wenn es nun mal zunächst die Vergebung ist, wie hier in diesem Text anfänglich angesprochen wurde. Die Jünger, sie wollten, dass ihr Glaube gemehrt wird, dass sie diese Dinge tun können, die der Herr sagt. Ja, aber der Jesus sagt, dieser kleine Glaube des Senfkorns reicht, damit kannst du es tun, aber du sollst es tun. Und aus unserem Glauben müssen also auch Taten und Schritte folgen. Als praktisches Beispiel möchte ich einfach mal diesen Hausbau jetzt von Matthias Strickert anfügen. Ich möchte nicht sagen, dass für jedes Kind Gott ein Hausbau dran ist. Wenn Bedürfnisse da sind und wenn es dem Herrn wohlgefällig ist und man das gesund abgewogen hat, kann es dran sein. Aber ein Hausbau sollte uns niemals zu einem Lebensinhalt werden. Das wäre völlig falsch. Ein Hausbau muss nützlich dazu sein, dass wir eine Unterkunft haben, dass für unsere Bedürfnisse gesorgt sind, wie Verkleidung und Nahrung. Aber mehr soll ein Haus nicht sein in unserem Leben. Ein Haus soll niemals ein Götze sein. Aber es ist auch dran, dass ein Missionswerk oder eine Missionsgesellschaft mal ein Haus braucht oder bauen soll. Dass es einfach des Herrn Werk weitergehen kann. Jedenfalls Matthias hatte es durch Gottes Führung so erkennen können, auch durch Gebete, dass seine Mutter nach Ostdeutschland kommen soll und jetzt auch seine Schwester sich dafür bereit erklärt hat, zu ihrer Mutter zu ziehen, und somit war jetzt auch es einfach dran, auch Wohnraum zu schaffen. Natürlich, dort sind die Grundstücke ja viel günstiger als hier in München, und so war es auch kein Problem, dass er sich ja dort dieses große Grundstück erwerben konnte. Und jetzt war die Frage, was ist dran, Wohnungen anzumieten oder Hausbau? Hausbau wäre ideal, weil genügend Platz nebendran ist. Doch wie sollte das geschehen? Das war auch seine Frage. Was wird der Herr jetzt hier tun? Und die Finanzen sind ja im Missionswerk auch sehr begrenzt und muss auch verantwortlich damit umgehen. Doch Gott hat es so gelenkt, dass Matthias den Rat von Geschwistern bekommen hatte, dass Geschwister gesagt haben, geh mal zu dem und zu dem Fertighaushersteller. Dieser Mann, der Chef dieser Firma, ist gläubig, ist ein Glaubensbruder, und der hat schon öfters mal Geschwistern einen guten Preis gemacht, und vielleicht gibt es ja da was. Matthias hat dort angeklopft. Zunächst sah es nicht so aus, als ob etwas dran wäre, aber dann hat der Fertighaushersteller zurückgerufen und hat gesagt, doch, es ist was da, wir wollen also jetzt ein Jahr später hier das Fertighaus oder dieses Musterhaus in Poing in München abbauen. Und anfänglich ging es dann noch mit dem Preis hin und her, ob das dann alles so läuft, wie es oder ob es so überhaupt gehen könnte. Und es war erstaunlich, dass Matthias da auch viel Hilfe von Glaubensgeschwistern bekommen hatte und der Fertighaushersteller also auf den niedrigsten Preis heruntergegangen ist, den er quasi zum Selbstkostenpreis hat er dieses Haus weitergegeben. Und somit ist das dazu gekommen, dass Matthias jetzt dieses Haus gekauft hat und dass dieses Haus jetzt hier abgebaut wird und jetzt dann auch nach Ostdeutschland versetzt wird. Hier kann man eigentlich schon buchstäblich davon sprechen, dass der Glaube hier sogar Häuser versetzt. Also das kann man hier wirklich ganz praktisch sehen, und solche Dinge kann Gott auch tun, wenn es dran ist. Wir sehen also hier, Glaube kann tatsächlich auch materielle Dinge versetzen, wenn jetzt nicht auch unbedingt direkte Bäume oder Berge, aber gewisse Dinge kann Gott auch in Bewegung bringen, ob es Häuser oder Wohnorte oder andere Dinge sind. Ein Senfkorn-Glaube bringt auch Häuser in Bewegung. Ja, würde vielleicht mancher sagen, auch andere Menschen bauen Häuser und transportieren dieses und jenes, die nicht an Gott glauben. Das ist doch ganz normal, dass man sowas macht. Ja, natürlich müssen wir das bestätigen. Doch es verhält sich anders, wenn man sich mit diesen Dingen direkt an Gott hält und Gottes Führung abwartet, mit dem Senfkorn-Glauben. Und aus seiner Führung und Leitung heraus solche Dinge bewerkstelligt und einfach erkennt, Gott bestätigt es oder bestätigt es nicht. Denn wenn er es nicht bestätigt, dann lasse ich es lieber. Das wäre nicht in Ordnung vor Gott. Aber wenn er es bestätigt, dann ist es nicht nur dran, ja, ich habe einen kontinuierlichen Glauben und ich halte jetzt fest an Gott, dann muss ich mich auch in Bewegung setzen. Dann muss ich auch anklopfen und dann muss ich auch sagen, jetzt ist auch Schweiß dran, jetzt muss ich auch das Haus abbauen und es muss auch dort wieder aufgebaut werden. Und der Glaube muss dann auch seine Werke haben. Ist ja ganz klar. Von alleine geschieht es ja nicht. Doch wir wissen, letztendlich ist alles von Gott abhängig. Und das heißt nicht, dass wir als seine Kinder letztendlich nur einen Glauben brauchen oder einen entsprechenden Glauben und dann die Hände in den Schoß legen sollen. Natürlich sollen wir uns zuerst an Gott wenden, sollen Gottes Wort lesen, sollen seinen Willen studieren, sollen ins Gebet gehen, sollen ihm kindlich vertrauen. Aber wenn Gott uns Dinge aufzeigt, dann müssen wir uns auch bewegen. Wir können auch lange beten, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Aber wisst ihr, Gott möchte, dass wir zu den Menschen hingehen, dass wir ihnen das sagen. Deswegen hat er dich und mich als seine Zeugen berufen. Dass man mal zu jemandem hingeht, sich bewusst Zeit nimmt und einfach mal Kontakt aufnimmt und mit den Leuten ins Gespräch kommt, ihnen mal in Liebe sagt, ja, wir möchten schon auch, dass du eines Tages auch in den Himmel kommst, dass du errettet wirst, weil der Herr Jesus liebt dich unendlich, auch jetzt schon, wie du bist. Aber du musst reagieren auf seine Liebe. Und da müssen wir es auch immer mehr lernen, Gottes Sprachrohr zu sein. Das heißt also, der Glaube muss auch Werke haben. Der Senfkorn-Glaube muss auch praktisch zum Einsatz kommen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel her. Da war ein Mann in der Wüste unterwegs. Wahrscheinlich war er schon lange unterwegs, mitten in der Wüste. Und wisst ihr was? Der hat sich verirrt. Katastrophe in der Wüste, oder? Wenn man da die Orientierung verliert, weil da sieht ja alles gleich aus. Sind keine Wege ausgeschildert, gar nichts. Was sollte er nun machen? Er war kurz vor dem Verdursten. Doch er schaut in die Ferne und plötzlich sieht er da eine Oase. Oh, das ist ja toll. Palmbäume. Irgendwie riecht man schon das Wasser von Ferne oder hat diese Ahnung, dass da Wasser sein muss. Weil er war ja fast schon am Verdursten. Aber er sagte sich, das ist bestimmt ein Trugbild, das mich hier eingeholt hat. Trotzdem ging er diesem Trugbild nach und ging in diese Richtung, wo er diese Oase gesehen hatte. Er ging an diesen Ort hin. Und er kam sogar zu dieser Oase. Doch jetzt stand er vor diesen Palmbäumen und vor dieser Wasserquelle und sagte sich, hier gibt es kein Wasser. Er erreichte die Palmen, hörte das Rauschen des Wassers, aber er trank nicht, denn sein Verstand und seine Bildung sagten ihm, dass er hier einer Fata Morgana unterlegen sei. Später kam eine Beduinenkarawane vorbei, die hier auch Wasser schöpfen wollten und auch sich erquicken wollten. Und sie sahen hier diesen verdursteten Mann da liegen. Und es war für sie ein großes Rätsel und sie fragten sich, wie kann eigentlich jemand neben einer Wasserquelle verdursten? Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, wenn alles da ist, man nimmt es nicht praktisch in Anspruch. Und ähnlich kann es uns gehen, wenn unser Glaube in Passivität bleibt und wenn wir Dinge nicht praktisch zur Ausführung bringen, was uns Gott im Glauben aufzeigt. Und ganz ähnlich bringt es der Herr Jesus hier in diesem Textzusammenhang auch zum Ausdruck. Zuerst zeigt der Herr Jesus seinen Jüngern und auch uns, dass es genügt, wenn wir den Glauben eines Senfkorns haben. Doch wenn wir diesen zusammenhängenden Text sehen, dann fragen wir uns, warum spricht der Herr Jesus hier plötzlich jetzt Werke an? Weil es einfach zusammengehört. Er sagt hier im Zusammenhang hier in Vers 7, wer aber von euch wird zu seinem Knechte, der pflügt oder weidet, wenn er vom Felde heimkommt, sagen, komm alsbald her und setze dich zu Tische. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schütze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und hernach iss und trink du. Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich glaube nicht, sagte Herr Jesus. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Liebe Freunde und Geschwister, an dieser Stelle sehen wir, Gott möchte, dass sich dein minimaler Glaube, dass sich dein Senfglaube auch in praktischen Taten verwirklicht und dass du Gott mit diesem Senfkornglaube dienst. Und dass wir letztendlich all das tun, was Gott uns aufzeigt, auch aus unserem Glauben heraus. Und so möchte Gott, dass wir ihm dienen. Und wenn wir dienen und dienen und ihm nochmal dienen und all das tun, was er von uns verlangt, so werden wir nicht unbedingt sofort einen Dank bekommen. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ihr aus dem Glauben heraus vernommen habt oder was uns Gott gezeigt hat, was wir tun sollen oder wo wir dienen sollen, was euch befohlen war, sagt der Herr Jesus, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Du, Herr Jesus, hast uns am Kreuz bezahlt, du hast uns ewiges Leben gegeben. Wir geben dir nur einen kleinen Teil von dem zurück, was wir hier aus dem Senfkornglauben entdeckt haben. Und du hast uns, hoffentlich kann das jeder von uns sagen, am Ende zu großem gebraucht. Du hast meinen Glauben zu großem benutzt. Dank sei dir, oh Herr. Gott möchte durch deinen und meinen minimalen Senfkornglauben Großes bewirken. Ich würde es uns allen wünschen, dass wir das mehr und mehr erkennen. Und dass wir uns durch diesen beständigen, kontinuierlichen Senfkornglauben auch von Gott zu Großem gebrauchen lassen. Lass dich durch diesen Glauben von Gott bewegen. So wirst du am Ende staunen, was Gott durch dein und mein kleines Senfkornlein alles tun konnte. Amen. Beten wir. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du, Herr, uns zum Glauben, Herr, entfacht hast. Ja, du hast den Glauben schon in uns gewirkt, bevor wir dich kannten, und hast uns, Herr, diesen Glauben gegeben, dass wir zu dir hindurchdringen konnten und durften. Wir möchten dir danken. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du unseren Glauben zu weiterem gebrauchen möchtest. Dass du unseren Glauben auch gebrauchen möchtest, Herr, um dich zu bitten. Und dass wir kontinuierlich dranbleiben. Und dass wir nicht so schwankende Leute sind, die einmal Höhenlagen haben und dann wieder in die Tiefe hinabstürzen. Wir möchten beten, Herr, dass wir kontinuierlich an dir bleiben, dass du unseren Glauben, Herr, in dieser Gleichmäßigkeit sehen kannst. Und dass du, Herr, auf unsere Bitten eingehen kannst. Aber auch, Herr, dass wir uns durch den Glauben, den du in uns hineingelegt hast, bewegen lassen. Einfach dir vertrauen und sehen dürfen, Herr, wie du Hindernisse aus dem Weg räumst, wie du uns mitten durch Probleme hindurchführst oder wie letztendlich auch Berge versetzt werden oder irgendwelche materiellen Dinge, die du, Herr, schon im Voraus so in die Wege geleitet hast. Wir möchten dir danken, dass wir einen so großen Gott glauben dürfen und dass wir an dir festhalten dürfen. Wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken. Auch für die kommende Zeit. Herr, dass uns auch solche Botschaften nicht aus dem Herzen gehen, sondern dass, Herr, dieses Korn, das du, Herr Jesus, uns heute aufgezeigt hast, bei uns bleiben darf und dass es sich entfalten und entfachen darf zu deiner Ehre. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.